Wir wollen noch zusammen beten. Danke, Vater im Himmel, dass du jetzt hier mitten unter uns bist. Dich wollen wir ehren, dich wollen wir loben. Und von dir wollen wir uns fühlen lassen. Und so danke ich dir für die Vorbereitungen, die Micha gemacht hat mit dir zusammen. Und so redest du jetzt in unsere Herzen hinein. Lade Micha deine Worte, die du parat hast, für jedes von uns weitergeben. Amen.
Ich habe Anfang dieser Woche einen intensiven «Warum tue ich mir das an?» Moment gehabt. Kennt ihr so Momente? Es ist so 100% selbstverschuldet. Du kannst nicht jemand anderem die Schuld geben, kannst dich nicht über äußere Umstände ärgern, sondern es bist einfach nur du selber gewesen, der dir das eingebrockt hat. Und jetzt bist du da und musst die Suppe auslöffeln. So einen Moment hatte ich Anfang dieser Woche, wo ich in die Predigtsplanung hineingeschaut habe. Und ich habe das Thema gesehen, das wir beschlossen haben für den heutigen Sonntag. Und wisst ihr, es war eben so, wir haben Anfang Jahr, so im Januar, haben wir miteinander im Pastorenteam, also von dem her gibt es noch zwei andere, die ich jetzt die Schuld geben kann, haben wir besprochen, was sind wichtige Themen, wo einfach mindestens ein oder zweimal im Jahr vorkommen müssen. Also über was ist so, musst einfach eine Predigt machen. Zum Beispiel haben wir ein Thema gesagt, hey, über Vision. Du musst mindestens ein oder zweimal im Jahr über Vision predigen. Es ist so wichtig, dass man uns immer wieder daran erinnert, warum dass wir als Kirche unterwegs sind, was unser Auftrag ist, wo Gott uns gegeben hat. Warum gibt es den Kreuzpunkt? Also das ist so ein Muss-Thema. Weißt du, über das musst du einfach predigen. Und wir haben auch noch ein anderes Thema definiert. Und wo mir das dann so jetzt die Woche wieder aufgefallen ist, ist der Oktober-Micha hässig geworden auf den Januar-Micha. Wo der Januar-Micha das geplant hat, hat er schon gewusst, dass der Oktober-Micha dann wahrscheinlich nicht mega happy wird sein, aber das ist ja noch so weit weg, das kann man ja planen. Und jetzt habe ich die Planung wieder angeschaut und gemerkt, Mann, jetzt ist es soweit. Jetzt muss ich über das predigen, was wir gesagt haben, ist dran. Jetzt sind ihr sicher alle gespannt, um was es denn jetzt geht. Was ist das ärgerliche, mühsame, schwierige Thema, das heute dran ist? So das Thema, wo man mindestens ein, zweimal im Jahr muss darüber predigen, aber wo man eigentlich gar nicht gerne darüber predigt. Es geht heute im Gottesdienst um Finanzen. Genau, ihr versteht mein Leiden jetzt, oder? Ich habe gedacht, schaut, jetzt ist der Moment, wenn du das gesehen hast und findest, danke, nein, danke, jetzt kann man noch gehen. Also im zweiten Stock predigt Simon Ochsner über Diensthaltung. Ich weiss nicht, ob das viel einfacher ist, aber hey, wenn du jetzt merkst, über Finanzen habe ich gar keine Lust, eine Predigt zu hören. Ich nehme es dir nicht böse, ich habe auch keine Lust gehabt, die zu schreiben. Also wenn du jetzt noch gehen willst, das ist noch der Moment, wo du noch gehen kannst. Und alle, die jetzt da bleiben, die geben mit dem eine Einwilligung. Geben. Ich habe euch gewarnt, ihr wisst, um was es geht heute Morgen. Das ist jetzt eure Einwilligung zu dem Thema, zu dieser Predigt. Ich werde heute am Morgen über Finanzen predigen. Come on! Es gibt ja so die Regel in der Schweiz, gell? Über zwei Sachen redet man nicht. Man redet nicht über Sex und man redet nicht über Geld. An die Hälfte von denen kann ich mich heute halten. Aber wir werden über die andere Hälfte eine ganze Predigt hören. Es wird um Finanzen gehen. Und zu dem Moment ist es okay, warum? Warum muss das denn sein? Warum müssen wir über Geld reden? Warum kann man nicht einfach über etwas anderes predigen? Könnt über die Liebe Gottes predigen. Wäre viel einfacher. Wären alle glücklich und würden zufrieden mit einem guten Gefühl nachher heimgehen. Warum müssen wir über das Thema Finanzen denn überhaupt eine Predigt machen? Das ist eine berechtigte Frage und ich habe mich dieser Frage natürlich dann auch gestellt. So, warum Januar, Micha, hast du das Gefühl gehabt, dass der Oktober, Micha, über das Thema predigen muss? Und es gibt zwei gute Gründe, wieso dass wir über das Thema predigen wollen. Das erste ist, wenn man den Bereich der Finanzen als Kreis von unserem Leben bezeichnen würde. Also stell dir mal vor, es ist so ein Kreis. Oder wenn dein Leben aus verschiedenen Bereichen besteht, dann ist der Kreis der Finanzen ein extrem grosser Kreis von unserem Leben. Ich habe ein bisschen Nachforschungen gemacht und herausgefunden, dass wir 3 bis 10 direkte finanzielle Transaktionen jeden Tag tätigen. Also jedes Mal, wenn wir irgendetwas zahlen im Laden, dann ist das eine finanzielle Transaktion, eine direkte finanzielle Transaktion. Es gibt aber 30 bis 100 indirekte Transaktionen jeden Tag, die mit Finanzen in unserem Leben zu tun haben. Zum Beispiel Daueraufträge, die im Hintergrund einfach laufen. Netflix-Abos, die verlängert werden. Wenn wir uns einloggen und unser E-Banking, den Account anschauen. Das sind alles finanzielle Transaktionen. Wenn wir Ferien planen, wenn wir arbeiten. Die Schweizer arbeitet in einer normalen Arbeitswoche 42 Stunden lang. 42 Stunden von jeder Woche haben direkt oder indirekt mit Finanzen zu tun. Wenn wir uns Sorgen machen um Geld, wenn wir uns über unsere Pension Gedanken machen, dann sind das alles finanzielle, direkte und indirekte Transaktionen. Und wir stellen fest, okay, der Lebensbereich, der Bereich der Finanzen, das ist ein grosser Kreis in unserem Leben drin. Es ist ein sehr prägender Teil von unserem Alltag und von unseren Entscheidungen und von unserer Zukunft haben mit Finanzen zu tun. Man könnte das jetzt ganz ketzerisch gegenüberstellen mit einem weiteren Bereich von unserem Leben, nämlich mit unserem Glaubenskreis. Man könnte sich die Frage stellen, okay, welcher von diesen Kreisen ist echt grösser in unserem Leben? Wir haben schon gesagt, hey, 30 bis 100 tägliche Transaktionen, die mit Geld zu tun haben. Haben wir 30 bis 100 tägliche Transaktionen, die mit Glauben zu tun haben? Und man merkt, okay, wenn man das so gegenüberstellt, merkt man, der Finanzkreis ist extrem gross und hat ein extremes Gewicht. Und ich hoffe, das stört euch jetzt, dass ich die so gegenübergestellt habe und separiere, weil das ist nämlich ein Gedanke von der Aufklärung, dass man die zwei Bereiche müsste trennen. Dass die nichts miteinander zu tun haben. Und das ist nämlich der zweite Grund, wieso wir über das Thema Finanzen müssen predigen. Weil die Bibel trennt die zwei Gebiete, die zwei Lebenskreise nicht. In der Bibel haben die eine extrem grosse Überlagerung. Die zwei Kreise sollen zusammenkommen. Und das ist der Moment, wo ich das realisiert habe, wo es mich anfangen begeistern hat, dürfen über das Predigtsthema heute Morgen zu predigen. Weil, wenn wir es nämlich schaffen, Finanzen und Glauben zusammenzubringen, wenn die zwei Lebenskreise wie zusammenkommen, dann hat das die Chance für extrem viele Auswirkungen. Wenn der Finanzbereich so ein grosser, gewichtiger Bereich ist in unserem Leben, hey, wie gut ist es, wenn dort der Glaube darf und kann reinkommen? Die Bibel selber hat übrigens 2500 Verse über Finanzen. Das ist ein Sechstel von deiner Bibel. Geht direkt oder indirekt um Geld. Im Vergleich zum Thema Gebet gibt es 400 Verse. Also wir merken, die Bibel hat ein extrem grosses Gewicht über Finanzen. Und da merkt man, okay, das bedeutet, wir haben eine Verantwortung, uns dem Thema zu stellen. Ob wir jetzt Freude haben an dem oder nicht. Auch Jesus hat unglaublich viel über Geld predigt. Die Gleichnis von der verlorenen Münze, das Gleichnis vom Schatz im Acker. Wir haben ganz viel Lehren von Jesus direkt zu Geld, zu Grosszügigkeit, wie wir sollen mit Geld umgehen. Sogar das Gleichnis vom verlorenen Schaf ist eigentlich ein Gleichnis, wo sich Geld bedient. Wir haben ja das Gefühl, Schaf ist so ein herziges Tier. Zu dieser Zeit war Schaf Einkommen, das war wie eine Aktie auf 4 Beinen. Also wir merken, Jesus lehrt und redet extrem viel über Geld. Also sollten wir das auch tun. Und ich habe gemerkt, je länger ich mich mit dem auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich Freude und Begeisterung gewonnen, um heute Morgen dürfen über das Thema Finanzen zu predigen. Und das möchten wir jetzt miteinander tun. Und bevor wir jetzt so richtig einsteigen, ist mir das Anliegen, nochmal zu beten und den Heiligen Geist in das Thema rein einzuladen. Heiliger Geist, ich möchte dich einladen in den Morgen heute, dass du kommst und dass du redest und dass du unsere Herzen berührst. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du auch Schutz sprichst, dass du Schutz gibst, dort, wo es herausfordert, dort, wo es vielleicht auch weh tut, dass du heute Morgen einfach präsent bist. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du deutlich redest und dass dein Wille heute Morgen geschehen darf. Brauch du mich jetzt in dieser Verkündigung und gib du mir deine Gnade. Amen. Amen. Und übrigens, ich verspreche euch auch, ich werde über den 10. ein einziges Mal predigen. Es soll nicht eine Predigt sein, dazu da, zum sagen, hey, ihr müsst alle den 10. geben und das ist wichtig und spendet gefälligst. Um das geht es heute nicht, sondern mir ist wirklich ein Anliegen für den heutigen Morgen, dass wir schaffen, die zwei Kreise einfach näher zusammenzubringen. Dass Finanzen und Glauben dürfen näher zueinander ankommen und dass einer von diesen grossen Kreisen in unserem Leben immer mehr darf, gebraucht werden von Gott, zum Gutes hervorzubringen. Okay, also ich habe heute Morgen für euch vorbereitet 7 Bedeutungen von Geld in der Bibel. Weil Geld hat in der Bibel extrem viel geistliche Aspekte drin. Ich möchte euch 7 von denen heute Morgen aufzeigen. 7 Tage sind, das ist schon eingeleuchtet. Wir haben relativ viele Bibelverse. Ich werde die nicht alle vorlesen. Wir werden nicht durch die alle durchgehen. Also wenn ihr die noch mal nachstudieren wollt, in eurer eigenen Zeit. Ich sehe, ein paar haben es schon begriffen, haben schon das Handy vorgenommen, haben angefangen, Fotos zu machen. Das ist die Idee. Wir werden die nicht alle miteinander genau anschauen. Wir werden durch die durchgehen, durch die 7 Bedeutungen. Und dann möchte ich euch 2 Prinzipien, wo wir sollen adaptieren, wenn es zu Finanzen geht, möchte ich euch weitergeben. Das ist der Plan von meiner heutigen Predigt. 7 geistliche Perspektiven zu Finanzen. Und das Erste ist, hey, Finanzen sind ein Teil von unserem Lobpreis. Das hat mich so fasziniert, als ich zum ersten Mal in Australien in einer Kirche war. Dort ist nach dem Gottesdienst, also nach dem Lobpreis, nach dem Teil der Anbetung Musik gemacht worden, ist der Moderator auf die Bühne gekommen und er hat einen Satz gesagt, der ist mir nachher nicht mehr zum Kopf ausgegangen. Der hat gesagt, wir machen jetzt weiter mit unserem Lobpreis und ich möchte jetzt die Spendenkörbe umgehen lassen. Und ich dachte, was hat das mit Lobpreis zu tun? Ich habe gemeint, jetzt haben wir gesungen, oder? Aber er hat nachher erklärt, in der Botschaft, er hat auch den Vers Philipper 4,18 gebracht, wo drin steht, hey, dass wenn wir grosszügig sind, wenn wir geben, dann ist das eine aktive Tat vom Lobpreis. Wenn wir mit Geld grosszügig sind und weitergeben, dann ist das ein Teil vom Lobpreis. Und so hat er das erklärt und das hat mir eingeleuchtet und hat meine Einstellung eigentlich recht verändern, zum Verstehen, hey, Geld und Lobpreis, das sind nicht 2 verschiedene Sachen, sondern das kann und darf zusammenkommen. Das ist eine geistliche Perspektive von Geld. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, dass in der Bibel ganz viel Dank gesagt wird, Gott gegenüber, mit Geld. Es gibt verschiedene Opferkategorien. Es gibt Sühneopfer und es gibt Dankopfer. Im Alten Testament haben wir eine Kategorie, die heisst Dankopfer. Und dort ist klar definiert, von Gott vorgegeben, durch den Mose weitergegeben, wie dass man Gott Danke sagen kann mit Opfergaben. Wir dürfen auch heute noch Gott Danke sagen mit unserem Geld. Das ist eine Möglichkeit, wie mit Finanzen kann Dank Gottes zum Ausdruck gebracht werden. Im 4. Mose 31,50 haben sie einen erfolgreichen Raubzug vollbracht, haben gewonnen gegen die Feinde und stellen fest, es ist nicht einer von uns gestorben. Und dann sammeln sie aufgrund von dem ganz viel Gold. Alles freiwillig. Und die Leute wollen Gott Danke sagen mit ihrem Gold. Sie bringen es zusammen und geben das als Opfergabe weiter. Sie bringen ihren Dank zum Ausdruck mit ihren Finanzen. Das habe ich auch ganz spannend gefunden. Es ist eine Antwort auf Gottes Gnade. Die Philipper werden erwähnt im 2. Korinther. Und der Paulus erwähnt, wie fest dass sie verstanden haben, wie gnädig Gott ist mit ihnen. Und das hat bewirkt, dass sie mit grosszügigen Spenden auf die Gottes Gnade reagiert haben. Dass sie von ganzem Herzen und gern gegeben haben. Wenn wir gern geben, dann hat das damit zu tun, dass wir verstanden haben, wie gnädig Gott mit uns ist. Mit Geld können wir können wir Dankbarkeit aufgrund von seiner Gnade zum Ausdruck bringen. Und dann der nächste Vers finde ich ganz, ganz, ganz einen relevanten Vers. Lukas 16, Vers 11. Den schauen wir nachher später auch nochmal an. Hey, Glauben und Geld ist so verknüpft, weil wenn wir, es ist eine treue Prüfung. Es bringt zum Ausdruck, wenn wir mit Geld korrekt umgehen, dann zeigen wir Gott, dass wir treu sind, dass wir verlässlich sind und dass wir es gut machen. Es bringt unser Verständnis von Verwaltertum zum Ausdruck. Es ist eine treue Prüfung. So alle, die finden, hey, ich will gerne einen Test machen, gib mir Geld, um zu zeigen, dass ich so, dass ich es gut mache. Hey, wir sind im Fall übrigens alle den Test jetzt gerade so am Machen in unserem Leben. Wir alle sind quasi in einer Prüfungssituation drin. Gott prüft, wie wir mit Geld umgehen, ob wir treu sind. Also Geld und Treue ist eine geistliche Perspektive. Und das nächste ist, Geld, wie wir mit Geld umgehen, ist ein Herzensspiegel. Es zeigt, was in uns drin, was in unserem Herzen drin am Passieren ist. Es gibt ja den Satz, hey, zeig mir dein Bankkonto und ich sage dir, was dir wichtig ist. Ist so, dort, wo unser Geld hergeht, dort haben wir Gewicht, dort ist uns etwas eben am Herzen. Wenn all unser Geld richtig Spass und Genuss geht, ist nicht so schwierig zu sagen, was dieser Person dann wichtig ist. Wenn es dort Platz hat für Grosszügigkeit, für andere Menschen, dann ist das ein Herzensspiegel, der zum Ausdruck bringt, was uns am Herzen ist. In Matthäus 6, 21 lehrt Jesus, hey, dort, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Man kann nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Man kann nicht Gott und am Geld dienen. Mammon, der Götz vom Geld. Du kannst nicht beiden gleichzeitig dienen. Und du musst dich entscheiden. Und es ist ein Herzensspiegel, wenn man unsere Finanzen anschaut, wie wir unser Geld ausgeben, wo das überall hergeht, dann ist das wie ein Spiegel von unseren Prioritäten und von unseren Gewichtigkeiten. Ein weiteres Bild, eine weitere Bedeutung, die man findet in der Bibel, eine Perspektive ist, dass wie wir mit unserem Geld umgehen, wenn wir grosszügig sind, ist das ein Wohlgeruch vor Gott. Wir lesen im Hebräer 13, Vers 16, wie die Opfer von der Grosszügigkeit aufsteigen zu Gottes Thronsaal und dort ist es wie ein Wohlgeruch vor Gott. Also wir haben die Möglichkeit, Gott zu loben und zu preisen und unseren Dank zum Ausdruck zu bringen, indem wir mit unserem Geld grosszügig umgehen. Und das Letzte hat mich recht überrascht. Hey, Grosszügigkeit ist eine Geistesgabe. Also es ist zutiefst geistlich. Im Römer 12 haben wir die Charis, die Geistesgaben, die Geschenke, die wir vom Geist Gottes empfangen. Und dort ist unter anderem Grosszügigkeit aufgeführt. Also das ist eine Geistesgabe. Man kennt nicht das trennen voneinander. Sondern also Finanzen und Glauben ist ganz, ganz eng verbunden. Gastfreundschaft ist eine weitere Geistesgabe. Hey, das kostet auch immer mal wieder ein bisschen Geld, gell? Also wir sehen, es gibt so viele geistliche Perspektiven rund um das Thema Finanzen und wir müssen das nicht trennen voneinander, sondern ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir schaffen, die zwei Kreise wieder näher zusammenbringen. Dass wir schaffen, Glauben und Finanzen nicht zu trennen voneinander, sondern dass in den Finanzen unser Glauben zum Ausdruck darf kommen. Und da möchte ich euch jetzt zwei Prinzipien weitergeben. Ich habe noch 10 Minuten. Das erste Prinzip, das mir auffallen ist, das ganz wichtig ist, die Tatsache oder die Perspektive, die wir adaptieren sollen, dass wir Verwalter sind. Wir sind grundsätzlich mal Verwalter. Ich möchte vorlesen aus dem Lukas 10, Vers 12, die haben wir vorher schon gehabt, die Bibelstelle, jetzt lesen wir sie. Nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei Großen sein. Geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und treu um, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Wenn ihr schon die Güter nachlässig verwaltet, die Gott euch nur vorübergehend anvertraut hat, wie soll er euch dann die Dinge schenken, die wirklich euch gehören sollen? Und da wird die Perspektive vom Verwaltertum zum Ausdruck gebracht. Ich möchte das erklären mit mit drei simplen Schritten. Also erstens, alles auf dieser Welt gehört Gott. Einverstanden? Er ist der Erschaffer aller Dinge, oder? Also wenn es einen Besitzer gibt vom Universum, dann ist das ganz eindeutig Gott. Und der David bringt das in einem Gebet zum Ausdruck. Nachdem sie eine grosse Sammlung machen und nachdem viele Menschen ganz viel spenden für einen zukünftigen Bau vom Tempel, betet er folgendes Gebet. Und in dem Gebet kommt der eine Satz drin vor, aus dem 1. Chronik 29, Vers 14. Der ist nicht eingeblendet, ich lese es einfach vor. Wer bin ich schon und was ist mein Volk, dass wir heute so viel geben konnten? Denn alles, was wir besitzen, kommt von dir. Und das ist die erste Perspektive von jedem Verwalter, der versteht, hey, was ich habe, gehört ultimativ gar nicht mehr. Ich bin nicht der Endbesitzer von all diesen finanziellen Möglichkeiten, die mir heute gegeben sind. Ich bin nicht der Besitzer, sondern was ich bin, ist, ich bin der Verwalter von all dem, was Gott mir anvertraut hat. Und das wird so deutlich, wenn man die Lehre von Jesus lesen, wenn man sich mit dem auseinandersetzt, was Jesus sagt. Weil er tut nämlich Besitz mit Verantwortung gleichsetzen. Wenn du Besitz hast, dann hast du Verantwortung. Wir werden eines Tages, und das ist der dritte Punkt, wir werden eines Tages Rechenschaft ablegen vor Gott, wie wir mit unseren Finanzen umgegangen sind. Weil er ist der Besitzer. Wir sind die eingesetzten Verwalter, um das Gut und Recht Hand zu haben. Also lass uns nicht die falschen Gedanken zulassen, dass alles, was wir haben, uns gehört. Und dass wir die einzigen und alleinigen Entscheider sind, von was jetzt genau passieren mit dem. Und alles, was wir geben, ist aus unserem Übermass, oder aus unserer Grossigkeit daraus heraus. Nein, wir müssen verstehen und akzeptieren, dass alles, was wir in unserem Besitz haben, grundsätzlich Gott gehört. Und dass wir eingesetzt sind als Verwalter, um das gut und treu zu handhaben. Und dass wir eines Tages werden Rechenschaft ablegen über den Umgang mit unseren Finanzen. Und jetzt kommt der eine Moment, wo wir über den Zehnten reden. Weil der Zehnte bringt nämlich genau das zum Ausdruck. Wenn wir 10% geben, dann sagen wir mit dem himmlischen Vater, dir gehört eigentlich alles. Dir gehört alles. Aber ich gebe die 10% spezifisch, weil ich das möchte bekennen, dass das, was ich dir gebe, von dir kommt. Der Melchisedek war der erste in der Bibel, der den Zehnten gegeben hat. Das war ein König zur Zeit von Abraham. Es war kein göttliches Gebot, wie der Zehnte angefangen hat, sondern es war der Melchisedek. Der Abraham hat dem Melchisedek 10% gegeben von seinem Besitz, den er zurückerobert hat. Also es ist ihm alles geklaut worden und sie sind dann gegangen und haben gekämpft und haben alles wieder zurückgegangen. Also es war sein gewesen und nachher wieder sein. Und er hat dann entschieden, zum 10% an Melchisedek abzugeben. Einfach zum Ausdruck zu bringen, Gott, es hat eh dir gehört und es gehört auch in Zukunft dir. Und was ich noch habe, die 90%, die möchte ich unter deinem Schutz und unter deinem Segen wissen. Darum gebe ich 10% von dem, was ich zurückgegangen habe. Einfach gern wieder weg. Also wenn wir Zehnte geben, dann bringen wir zum Ausdruck, dass alles, was wir haben, Gott gehört. Wir bringen damit zum Ausdruck, dass wir ihm vertrauen. Dass er unser Versorger ist. Und dass es nicht wir sind, die unsere eigene Fähigkeit drin irgendetwas ermöglicht haben. Es gibt keinen Stolz auf das, was wir haben, sondern es ist ja einen Weg Gottes Besitz. Es ist so wichtig, dass wir das Prinzip, wenn es um Finanzen geht, dass wir das adaptieren und verstehen. Hey, was ich habe, gehört ultimativ nicht mir, sondern ich bin eingesetzt als Verwalter über all die Gaben, die ich bekommen habe. Und das zweite Prinzip, wenn es um Finanzen geht, wo wir herausgefordert sind zum Adaptieren, ist das Prinzip von der Grosszügigkeit. Im 1. Timotheus 6, 17, Vers 18. Ja, da steht genau, da steht 3, das ist 6, 17 bis 18. Dort lesen wir, den Reichen musst du einschärfen. Übrigens, das sind wir. Auch, dass wir das klar haben, wenn die Bibel von reichen Menschen redet, dann meint die Bibel vor allem einfach Schweizer. Den Reichen musst du einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden und sich nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, denn er ist es, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Das ist noch gut zu wissen. Hey, es gibt im Fall auch einen Genuss dort drin. Es ist nicht nur Leid und nicht nur schwierig, sondern man darf auch das geniessen. Es ist ein Ausdruck von Gottes Segen. Und Segen ist auch da, um dürfen genossen zu werden. Also hey, Finanzen dürfen im Fall auch eingesetzt werden zum Genuss. Das ist nicht verboten. Aber man darf sich nicht darauf einbilden und sie sollen Gutes tun und gern von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein. Und das ist eine von ganz vielen Bibelstellen, die man da hätte brauchen können, um das Prinzip zu bestätigen. Die Bibel redet so viel vom Gebot der Grosszügigkeit und der Nächstenliebe mit Geld, mit Finanzen. Und es ist so zentral und wichtig, dass wir das immer wieder adaptieren. Ich wollte euch übrigens zwei Fragen noch mitgeben, die habe ich vergessen, zum Verwaltertum, das muss ich noch schnell sagen. Und zwar, wenn wir verwaltet sind, bedeutet das konkret, wir reden mit Gott über unser Geld. Und ich möchte dich fragen, hey, hast du Gebet in deinem Leben, wo es um Geld geht? Wo du fragst, Gott, was soll ich machen mit meinem Geld? Weil es gehört ja eigentlich dir, du hast es ja mir gegeben. Also wie ein Verwalter auch der Gutsbesitzer fragt, hey, was hast du eigentlich für Absichten, was hast du für Ziel? So sollten wir auch mit Gott über unser Geld, das jetzt in unserer Verwaltung drinnen ist, sollten wir mit ihm über das reden. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du das noch nie gemacht hast, fang mal an mit Gott über Geld zu reden. Bet, was möchtest du Gott, dass ich tue mit dem Geld, das du mir zur Verfügung gestellt hast, wo in meiner Verantwortung und in meiner Verwaltung im Moment sich befindet. Genau. Das noch ein Nachschub zum Prinzip vom Verwaltertum. Das Prinzip von der Grosszügigkeit besagt, dass wir sollen mit unserem Geld, das uns anvertraut ist, grosszügig sein. Dass es soll Platz haben für andere Menschen in unserem Budget drinnen. Grosszügigkeit ist wie Saat säen. Ist wie Samen ausstreuen. Das hat die Möglichkeit zum Wachsen. Menschen, die Grosszügigkeit empfangen haben, die Empfänger waren von anderen Menschen ihrer Grosszügigkeit, denen fällt es so viel einfacher, um selber grosszügig zu sein. Wir haben uns das mega auf die Fahne geschrieben. Grosszügigkeit hat im Fall übrigens auch gar nichts damit zu tun, wie viel oder wie wenig das man hat. Sondern das ist eine Einstellungssache, wo man einfach ein Prinzip in sein Leben übernimmt. Wir haben das erlebt, als wir auf Australien gegangen sind. Wir haben von Spenden gelebt für 3 Jahre während der Ausbildung, wo wir Bibelschule gemacht haben. Und wir haben erwartet, dass es schwierig wird werden mit dem Geld. Weil wir haben kein fixes Einkommen gehabt. Und wir dürfen erleben, wie Gott immer treu versorgt hat. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun gehabt, dass wir von Anfang an Gott vertraut haben, dass wir immer probiert haben, grosszügig zu sein. Dass wir auch in dem Wenigen, was wir hatten, gerne noch anderen weitergegeben haben. Und ich glaube, das Prinzip, das liebt Gott und das segnet Gott. Grosszügigkeit kann man lernen. Und das kann man adaptieren. Das ist nicht etwas, was der Mensch natürlicherweise einfach tut. Ich glaube, der Mensch an und für sich ist nicht ein mega grosszügiges Wesen. Gell? Aber man kann das lernen und man kann das kultivieren. Das ist nicht etwas, was man einfach hat oder eben nicht hat. Oder? Sondern es ist etwas, das wir trainieren und lernen können. Und da die nächste Frage für dich zum Mitnehmen heute. Hey, hat sie in deinem Budget einen Posten Grosszügigkeit? Wenn wir das lernen können, dann ist das auch eine Disziplin, ein gewisses Mass. Das ist etwas, wo man sich selber muss drin disziplinieren. Und ich möchte dich fragen, hast du das in deinem Leben übernommen? Gibt es irgendetwas, irgendeinen Posten, wo Grosszügigkeit geplant ist in deinem Leben? Wenn nicht, dann möchte ich dir das mitgeben als Ermutigung. Hey, im 1. Timotheus 6 haben wir gelesen, hey, die weitergeben, die vom Reichtum abgeben und anderen helfen, die werden wirklich selber reich sein. Also, wenn die Grosszügigkeit in deinem Leben kein Thema ist, dann möchte ich dich heute Morgen herausfordern, das anfangen einzuplanen und zu trainieren. Und wir haben schon gesagt, hey, Empfänger von Grosszügigkeit sind häufig besser im grosszügig sein. Du kannst wie einen Stein ins Rollen bringen. Wenn wir uns entscheiden, um ein grosszügiges Leben zu leben, dann kann das Stein ins Rollen bringen. Weil wir sind dann grosszügig mit den anderen Menschen, die vielleicht dann selber anfangen, grosszügig zu sein. Und das hat so wie eine Kettenreaktion, versteht ihr? Wenn wir grosszügig leben, dann inspiriert das und macht das ganz viel mit anderen Menschen auch. Und der Grundstein hat Jesus selber geleitet oder hat Gott den Vater geleitet in seiner eigenen Grosszügigkeit drinnen mit uns. Wir lesen im Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Die grosszügigste Aktion, die man sich überhaupt vorstellen kann, ist der Stein, der alles ins Rollen gebracht hat. Dass Gott, der Vater, sich entschieden hat, grosszügig zu sein mit uns. Dass er sein Bestes uns gegeben hat. Dass er seinen eigenen Sohn auf die Welt geschickt hat. Auf dass wir seine Grosszügigkeit empfangen dürfen. Auf dass von dort aus wir auch dürfen, aufgrund von dem selber dürfen, lernen, grosszügig zu sein. Und ich hoffe, wenn wir das auch umsetzen können, dass die zwei Bereiche von unserem Leben immer näher zusammenkommen dürfen. Dass das Glauben immer mehr in unsere Finanzen reinkommt. Dass wir immer mehr lernen, Gott zu vertrauen mit allem, was wir haben. Mit allem, was wir brauchen. Dass wir lernen, aus seinen Prinzipien daraus zu leben. Dass wir ein Prinzip vom Verwalten dürfen anfangen zu übernehmen in unserem Leben. Dass wir uns selber dürfen als Verwalter sehen von dem und nicht als Besitzer von dem, was wir bekommen haben. Und dass wir dürfen lernen, grosszügig zu sein, so wie er mit uns grosszügig war. So möchte ich zum Schluss von dieser Predigt beten. Ich darf die Band schon einladen, um sich parat zu machen, dass wir nachher miteinander dürfen, dem Gott die Ehre geben und ihn anbeten. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns so viel gegeben hast. Dass wir so treu versorgt sind mit allem, was wir brauchen. Dass du uns viel in unsere Verantwortung drin gegeben hast. Und ich bitte dich jetzt auch, dass du uns ein neues Gefühl, ein neues Gewicht auferleihst von der Verantwortung mit unserem Besitz. Dass wir verstehen, dass das von dir uns anvertraut ist. Und dass wir lernen, das gut zu verwalten in deinem Sinn. Ich bitte dich auch, dass du dort, wo noch nie jemand gebetet hat, noch nie jemand mit dir über Geld geredet hat, dass das irgendwie heute losgeht. Ich bitte dich, dass du klar und deutlich redest, was dir wichtig ist, wenn es um Geld geht. Ich bitte dich auch, dass du die Tore vom Himmel auftust und dass du uns grosszügig versorgst mit allem, was wir brauchen. Ich möchte dir geben, möchte dich loben und preisen. Amen. Amen. So, lass uns jetzt einsteigen in eine Zeit von der Anbetung, wo um Gott aller Dinge, unserem treuen Versorger, möchte zusingen und ihn loben und preisen.